Von der Mehrzahl der Leute, ich würde sagen, 10 mal größere Anzahl von Interessierten kommen aus dem CC-Bereich und dort besteht keine Möglichkeit, über 4 Watt zu arbeiten und erhebliche Schwierigkeiten überhaupt auch schon eine Antenne aufbauen zu dürfen auf unseren Terminer. Und so hat sich also durchgesetzt, dass die meisten digital arbeiten, also sprich eigene Radio, und das war also jetzt nochmal grob erklären, wie es funktioniert, was man braucht. Und wie man diese Störspitzen hier weglegt, ist eigentlich zurzeit gerade in der Neubausiedlung das größte Problem. Also müssen wir erstmal beschreiben, wie man zu einer drahtlosen Kommunikation kommt. Also in der Regel haben wir einen CC und dann haben wir im Prinzip hier einen Monitor drauf und der Monitor macht uns schon das erste Problem, denn die Zeitfrequenz von dem Monitor sind immer vielfach auf der CB-Frequenz. Und das ist das Erste, wo wir hier was machen müssen. Und da kann es passieren, weil wenn Sie einen Monitor haben, wo ein falsches Kabel dran ist, also was angeschweißt ist, dass Sie dort die Störstrahlung, die Sie dort erzeugen, so groß sind, dass Sie gar nichts hören am Funkgerät. Und ich soll mal überlegen, die Funkgeräte hören in 5 Mikrovolt, ist bei denen schon ein ordentliches Eingangssignal. Wenn Sie sich überlegen, was an dem Monitor für Spannungen sind, dann haben Sie also, da hat man schon Empfangsprobleme. Also, und achten beim Kauf von Monitor, wenn man wirklich große Reichweite hat, dass das Kabel ordentlich ist. Also die dicken Kabel mit einem Störschutz, Transformator und ordentlich geerdet ist. Das wird es nicht. Und die zweite Sache sind die Gehäuse. Also die vielen Gehäuse an den Rechnern haben also vorne ein paar Plastikteile dran, sind nicht ordentlich gegen EMV geschützt. Und wenn sie dann anfangen zu senden, dann passiert entweder der Monitor flackert, das hält sogar nichts mehr. Das, es gibt dann irgendwie so ein indefinierbares Bild oder ihn stürzt er einfach ganz ab. Das haben wir also auch schon gehabt, wenn also Maus oder Tastaturen nicht ordentlich sind, also keine ordentliche Qualität, dann haben sie nach jedem Zentrum eine Tastatureingabe. Und das gibt dann eine richtige Rückkopplung, also das hier, das Senden zeigt dann auf der Tastatur ein Signal und da reagiert der Rechner drauf und da kümmert sich, wo das herkommt. Also einsteuern, das ist also unbedingt darauf achten, dass ordentliche Materialien verwenden. In der Regel gibt es da keine Probleme, weil die EMV doch so weit fortgeschritten ist, dass das klappt. Also haben Sie jetzt den Rechner und das davor. Und jetzt brauchen Sie, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, zu entscheiden, ob Sie während der Rechner ausgeschaltet ist, erreichbar sein wollen oder nicht. In den meisten Fällen ist es für den privaten Monitor uninteressant, dass er erreichbar ist, wenn er nicht da ist, weil in dem Fall kann man wenig anbauen und da die Packet-Radio-Netz nur Mailbox verfügt, kann man die Informationen dort einspielen. Wenn man erreichbar will, empfiehlt es sich, ein TNC zu benutzen. Ein Terminal Load Controller ist ein eigener Rechner. In den meisten Fällen ist ein Z80 CPU drin und kostet so eine Größenordnung 250 Mark und wickelt selbstständig Verbindung ab und hat 24K RAM. Eine E-Mail oder sowas zu speichern. Da geht da vorne eine rote Lampe an. Das ist so ein kleines Kästchen. Und das hat also vorne möglich, wenn die rote Lampe noch nicht angeht, dass man hat E-Mail da und nach Einschalten und Rechner lädt, also dieses TNC, diese Daten dann in den PC rein. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Vorteile von dem TNC im Allgemeinen sind die so gebaut, dass die sehr wenig Störstrahlung erzeugen und durch dort die wenigsten Probleme verursachen mit dem Fall. Weil das DNC allgemein aus Metall, also Aluminiumgehäuse besteht, was F-Tisch ist. Und wenn man jetzt darauf achtet, dass die Leitung vom DNC zum Funkgerät ordentlich ausgeführt ist, also ordentliches Kabel verwenden, also muss man dann sehen, manchmal gibt es alte Computerrestposten, wo die dass der Druckkabel das ordentlich ausgeführt ist, also was so im Rundfunknetz da so rumliegt an fünfpolischen Kabel, ist meist nicht geeignet. Da muss man sich also auch was Gutes, Geschobenes suchen. Und dann hat man hier ein Funkgerät und da wird das also eingesteckt. Und hinten hat man am Funkgerät die Antennenbuchse und dort geht es dann zur Antenne. Also die Einschaltung ist sozusagen so vom PC zum TNC und vom TNC zum Funkgerät. Also die ATX schreibe ich mal hin, von Empfang und Senden. Und hinten dran hängt dann die Antenne. Ja, kann ich mal so zeigen. So, jetzt was nicht so toll ist, wenn man sich jetzt hier auf die Enter-Taste vom PC drücke, dann wird ein Sendebefehl zu dem TNT geschickt. Der TNT betätigt die Sendeleitung von dem Funkgerät und dann wird ein Signal abgestrahlt. So, da gibt es zwei Möglichkeiten. Im CB-Band haben wir also sogenanntes AF-Signal. Ich schaue das mal an. AF-Signal. Bedeutet aber nichts als das in zwei Töne, also 1200 Hz und 2200 Hz Frequenzmodulierung. Das heißt, wir haben eine sogenannte Doppelmodulation. Man muss überlegen, CB-Funkgeräte sind FM-Geräte in aller Regel, weil nur Packet Radio im FM erlaubt ist. Das ist der Kanal 24, 25 und die 53, 54. Dann gibt es auch nochmal die 77 und 78. Also haben Sie insgesamt bei einem 40-Kanal-Gerät zwei Kanäle, wo Sie Packet Radio machen können, und bei einem 80-Kanal-Funkgerät sind es insgesamt 6 Kanäle. Und die Geschwindigkeiten, die erreichbar sind, sind 1200 Baud. Das erscheint natürlich im Vergleich zum Internet sehr, sehr wenig. Man muss aber davon sagen, dass es rund um die Uhr an ist und dass im Allgemeinen nur Textmargen ausgetauscht werden. Also wie geht denn das oder wie geht denn dieses oder jenes Programm? Und weniger, dass der Datentransfer passiert. Wir haben ein Amateurfunkband mit viel größeren Geschwindigkeiten arbeiten. Also das ist hier zu B. Und im Aufruf, dort haben wir also Geschwindigkeiten zwischen 9600. Also es gibt kaum noch Einstiege, die länger, die geringere Baugrade haben. Das sind also 9600 Baud, das ist in der Regel. Und dann geht das hoch bis 115 Kilobaud. Und das ist schon schneller, fast schneller als ISDN, was so 64 Kbit macht. Also da kann man schon ordentlich arbeiten. Bei den hohen Frequenzen liegen da oben höheren Bändern. Es gibt Testverbindungen bis 2 Megabit. Das funktioniert dann im Ultra-Hochfrequenzbereich mit Hornstrahler. Also, wenn man solche Anordnungen hier als Kuchenflash oder irgendwelche Sachen selber geschweißt, also da Radio hat da vorne sitzt, also hier eine kleine Antenne, dann wird er sich nicht drum gemacht. Also selten vor der Wohlfühlen eher mit solchen viereckigen Hornstrahlern gearbeitet. Und da dürfen ja Funkamateure auch irgendwann als Schwab oder so abstrahlen. Und das kann man also in größeren Entfernung überbrücken und solche Richtungsstrecken. Die einzelnen Netzkanäle werden allgemein dann mit solchen Hornstrahlern direkt verbunden. Im 23 und 70 cm Band werden vier Elementgabel verwendet, also eine Bandbauform in der Art hier. Das ist also hier 30 oder 40 Elemente, ein großer Reflektor. Und davon vierer Pumpen. Und dass sie also gegenseitig ausgerichtet werden, macht sehr viel Arbeit. Vor allen Dingen der Abgleich extrem schwierig. Und aus dem Grunde ist also nur für die vergrößerten Naturfunkgemeinschaften von Interesse. Bei Heimann Brenner wird in allgemein oder jedes Naturfunk-Handy benutzen. Schön, der Größenwurf, wenn man genau will, dort eine kleine Stimmanwendung dran. Und kann also dort die gesamte Reichweite ausnutzen, was das Packet Radio Netz bietet. Ich will mal zeigen, ob man das mal in der Größenordnung mal sieht. Macht man das? Ja, das geht. Warum hat schon die Probleme mit dem Netz gehen? Ich hoffe, wir mal abschlossen. Wo ist denn das hier mit 1? Ach, da ging es ja. Ja, hier. So. Ich gehe nochmal zurück hier. Also das Packet Radio Netz im Amateurfunk. Startseite. So, haben wir also hier an der Durchfunkseite unserer nicht vorhandenen Tippstationen. Liegt einfach nur daran, dass sehr wenig Leute da aktiv sind und da mithelfen, auch wenig Geld da ist. Aber wir arbeiten dran.
Das ist nicht leicht zu sehen. Ne? Ich komme auf jeden Fall nicht hin. Ne?
Geht's? Ja, gut. Ich zeige mal einen Ausschnitt von Chemnitz, vielleicht sieht man dann noch ein bisschen mehr. Die unmittelbare Umgebung ist also hier der linke Marienberg, da ist er noch gestrichelt eingezeichnet, da läuft er noch inzwischen. Das ist eine linke
hatte die Stunden im Dorf gekommen, aber ich habe leider noch keine aktuelle, weil wir da erstmal Heimat abgehen machen müssen. Aber so ungefähr ist die Vernetzung in Europa. Sag uns in der Bundesrepublik, Holland, Frankreich und die Tschechei. Also es ist staunend, dass die Tschechen Programmierer so die Beine stellen. Bei den Osten ist kaum Segelfahrten, die gibt es größere Hinsteckungen, das ist wunderbar. Bei Steuern und muss also eine Segelfahrten Station 4000 Mark, wenn ich auch um die Schaffstelle mit Reifen, wenn ich das sind für die privaten Leute, da finanzierbar. Aber so nach Größenordnung funktioniert das. Und man kann sich damit rechnen, ja, der Link, wenn man jetzt von Chemnitz nach Emden Verbindung aufbaut, also dort an der Nordseeküste, muss man rechnen, dass das in 10, 20 Sekunden die Verbindung steht und dass dann in einer gewissen Zeitverzögerung die Pakete dort ankommen. Sie haben das immer 6 oder 7 Pakete geschickt und dann wird gewartet, bis das Paket bestätigt worden ist. Werden wir dann nochmal zeigen, wenn wir dann zu dem Protokoll kommen. Ja, erstmal der grundsätzliche Aufbau haben wir geklärt. Computer, TNC, Funkgerät und Antenne. So, sind TNC habe ich schon erzählt, braucht man also nur, wenn man ständig erreichbar sein soll. Ansonsten reicht ein Modem. Und das ist das, was man dort in den Kerneoptionen hat, wenn man dann gefragt wird, beikommen. Also wenn man kurz mal das 10 bitte schön an der Seite, ich schreibe das mal hier an, die links so das. Also www.bycom.de, eigentlich so der zentrale Anlaufpunkt für Modems. Dort sind Schaltwerke veröffentlicht, kann man in der Regel selber bauen. Wenn man eine SUSE hat, spielt man eine SUSE, ist IDE dabei, kann man sich also selber eine kleine Laderkarte machen. Im halben Europa-Format ist das also möglich. Wer Fragen hat zur Laderkarten-Technologie, also wie man einfach mit der Laderkarte machen kann, müsste dann Karten erfahren, so ich dann mal Zeit und die Positivverfahren erklären. Von Heimanwender reicht das, von industrieller Anwendung wird man dann irgendeinen Hersteller bemühen, der das dann macht oder so. Aber so reicht in der Regel eine halbe Euro Platte einseitig und die kann man mit Heimmitteln schon selbst bauen. So, bycom.de und dann haben wir noch den zweiten Link, der hier interessiert. Und das ist FlexNet. Sehen, ob es geht. Machen wir mal hier Bycom an. Bycom.de, da wird ein symbolischer Link nach Bycom.org erzeugt. Und dort haben wir also alle. Das ist also hier mal so ein. So ein kleines TNC. Das ist also ein Controller drin. Aber in anderer Regel wird man also hier für Modems einsetzen. 1200 Baud, schon mal sehen, ob wir hier Bildchen haben. Ja, also hier auf der Home-Seite die Anschlussbedingungen, wie das angeschlossen wird. Will ich jetzt nicht im Detail erklären, ist eigentlich recht gut erklärt. Und auf der gleichen Seite haben wir dann unten auch noch einen Postgrip-File, wie die Innenschaltung ist. Und den Anschluss an die Handys. Es gibt ja neuerdings auch, wissen wer das weiß, ISM-Handys, funktioniert relativ gut. Wir haben Versuche gemacht von Chemnitz bis nach Augustenburg mit ISM und auch im Richtungsantenne. Wir haben also dort OCP-Verhältnis sehr gute Werte erzielt und der Link nach TM0.net funktioniert also mit ISM. Ich habe also Linkzeiten in 2 Sekunden, also hin und zurück. Wenn man also mit jemandem schreiben will, nach Funkfang schreiben, wenn man so will, dann erreicht man schon ordentliche Verständigung. CB ist natürlich alles durch die wenigen Kanäle beschränkt, dann kann man durch und kann man durch viel größere Bandbreiten und Geschwindigkeiten. Und dann kann man auch über Funk www machen. Also es gibt eine ganze Reihe Funkamateure, die haben eigene www-Server und rauchen dann über das Linux diese HTML-Seiten auf dem Punkt. Dort ist aber wichtig, dass die Verweise auf Bilder immer nur die lokale Verzeichnisse zeigen. Also dass das dann ist in der Regel so gemacht, dass man sich die Bilder dort einmal runterlädt und die Seiten sind so ausgebaut, dass die Links immer das eigene Verzeichnis zeigen. Ansonsten wurde nämlich jedes Mal, wenn man die Seite anklickt, dass über das Bild über das Netz übertragen werden. Das ist bei Internet natürlich kein Problem, aber wenn man das so gerade und man Internet machen muss, dann muss ich über Verlegung und die Seitenabfahrt, das ist jedes Mal jedes Bild berührt.
Und man sollte unbedingt im Browser ausschalten, dass alles neulich Bilder werden, weil sonst braucht es dann ewig. Also das geht Ihnen einfach nur halt nicht vor, nicht allzu langer Zeit in den Netzbildung geschrieben, und da funktioniert auch trotzdem. Ist zurzeit alt, ich habe aber noch keine Rückmeldung, warum und wieso, und was ist meine Rede, ist das ein Wochenende. Ich hätte das gerne noch nicht gezeigt, aber das geht nicht. So, der dritte ist dann FlexNet. FlexNet.org. FlexNet ist, nämlich FlexNet.de. Das ist die zweite Adresse, dort kann man also die ganzen Informationen rüberziehen und braucht man ein bisschen noch vorhin, www.flexnet.de. Dort finden Sie ein Treiber, wenn Sie richtig.
Und für Packet-Radio ausreichend. Man kann mit dieser Soundbuster-Karte auch
SSTV machen, also Slow Scan TV. Funktioniert ungefähr aus folgendermaßen. Wir haben, also der Bildschirm wird aufgeteilt in 200 Zeilen und dann wird mit einem Ton, so einem niedrigen Ton, ein heller oder ein dunkler Punkt erzeugt. Und ein paar Amateure haben vor etwa 2 Jahren das aufgebohrt, dass es auch farblich funktioniert. Und da gibt es auf meiner Homepage, könnt ihr dann mal gucken, Tilde, also Tilde Chemnitz, ich habe schon auch Links hingestellt, also wer da sich mit Packet-Freunde davon informieren will, www.tu-chemnitz.de und dann /tilde-ukn und dort drin sind dann Handy-Seiten. Dort kann man dann mal absteigen. Dort sind eine ganze Reihe Links, die ich zusammengetragen habe. Aus dem Internet gibt noch einen Kundenanbieter, der regelmäßig diese Handradio-Links einspielt. Zurzeit nicht mehr so kontinuierlich, wie wir es vor 2 Jahren noch hatten. Also die Abstände sind größer geworden. Ich habe gemerkt, dass dort ein neuer Handradio-Link aktualisiert wird. Aber dort kann man mal gucken. Ich habe also dort eine ganze Menge zusammengestellt. Unter anderem auch die Links ins HTV und in SSTV. Und SSTV kann man also unter Linux, gibt es ein Anwendungsprogramm, kann man also komplett anstecken, dann hat man auch ein Problem mit der Übertragung. Also es könnte sein, dass ein CD-Band, wenn jemand nutzt, wenn man auf dem Packet-Radio-Kanal SSTV macht, ändert man sich nicht viel, weil dieses Packet-Radio-Signal dann das Bild zerstört. Oder man macht es auf einem anderen Kanal, also da rechnen sich dann die Leute auf, das ist auch verständlich, weil in Chemnitz muss man rechnen mit 4000 dB-Volumen. Und die Leiden zu schreiben in meist 40 Kanäle, weil die wenigsten 8-Kanal-Geräte haben und da gibt es dann auch entsprechend Software, das sehen wir auch. Was aber auf jeden Fall funktioniert, ist ein ISM, wenn man ein ISM-Handy hat und dort kann man also sich mit 10 basteln. Wille da ist, da auch was machen. Oder man hat einen virtuellen Empfänger und da gibt es für Packet Radio, SSTV, Frequenzen, wo man also dann die Signale über Funkamateure empfangen kann. Das ist nur relativ wenig Aufwand. Kann man mit der Schaltkappe empfangen und kriegt das dann angezeigt. Also Bilder. Ich habe einige Sachen, die ich will mal zeigen. www.tv-chemnitz.de. Und wenn also dann noch Bedarf besteht, können wir da draußen noch mal Details. Das hier in der Kürzung zeigen. Und da hat ein Kollege, der von der Kunststation, die Kunststation mal ein paar SSTV-Bilder eingespielt. Das erkennen wir. Ungefähr so in der Qualität, ne? Das ist also schon ordentlich. Das sind hier Bilder anscheinend vom dem Windows Plus Bug dabei waren, aber hat neue eingestellt, sehr gerade. Ja, etwas in der Qualität, man kann sagen, die Fernsehbild nicht richtig zu erkennen, aber so in der Art. Also SSTV, interessante Sache. Und CB ist schlecht für Amateure, denn die haben natürlich eigene Frequenzen, die können auch dann irgendwelche Bilder empfangen. Geht auch mit Linux, das war eine Sache. Wer keine Soundkarte hat, kann man sich bei SSTV auch eine einfache Schaltung machen, da sollte sich dann mal den Punkt von der Wenden in EW6 WKN. Also der Link ist hier auf meiner Homepage-Seite, hier an der Stelle, wo die große Links ist. Das war SSTV, was geht noch in Linux. Wir haben auch die Möglichkeit, Faktor zu machen und digitale Betriebsarten auf der Kurzwelle. Gibt es inzwischen auch entsprechende Software. Habe ich selber noch nicht probiert, weil ich keine Kurzwelle machen darf. Ich habe also nur eine Klasse 2 Lizenz. Ich will auch keine Kurzwelle machen, weil was sind wir wegen Morseland und Sehensfortsport auf meiner Mietswohnung keine Antenne errichten. Das ist also ein Problem. Und ich mache also hauptsächlich oberhalb von 2 Meter was. Aber wer also Kurzwelle machen will, besteht die Möglichkeit, bei der RecDB eine entsprechende Prüfung zu machen. Und dann kann man Funkgeräte aufbauen, selber aufbauen und betreiben. Das ist jetzt Funkamateure sind berechtigt, aus irgendwelchen alten Schrottgeräten im Betriebsfunk oder ich habe meine aus einer alten Kernmaschine bekommen, also die Kernmaschinen der DDR und Ausgangsschirmung sind und die ganzen Funkgeräte alle rausgemacht und haben die Ports verzwickt, damit also Kinder illegal irgendwas funkt, aber das hat es ja nicht interessiert, dann haben andere Ports uns aus dem Bescheid geschafft und also die Kernmaschinenfunkgeräte umgerüstet. Das funktioniert dafür, wenn es kein Problem gibt, gab es dann Stromabwehr in der Führung, da kann man also machen. Das ist eben der Vorteil, wenn man Amateurfunker ist, dass man dann die Funkgeräte selber haben kann. Es gibt eine ganze Reihe Sachen zu kaufen. Also die Firma der ESU ist eigentlich so der professionellste Anbieter von Funktechnik und Kennwood. Und was die meisten hier benutzen, im Ortsverband hier. Es gibt aber eine ganze Reihe Leute, die auch selber bauen. Aber da muss man dann hier mal in diesen Hemmweg links mal absteigen. Das wird jetzt im Rahmen sprengen, das können wir jetzt nicht machen. Die zweite Sache, was ich eventuell noch sagen würde, ist für die, die Amateurfunk empfangen wollen oder können, sich noch einmal Clustermeldungen anzugucken, weil dort verschiedene Stationen von irgendwelchen Inseln zu hören sind, auch hier in Chemnitz. Ich habe zum Beispiel einen ganz einfachen Empfänger, den gab es vor Jahren mal bei Chemnitz, kaum, auch jetzt in ANV überall, muss aber SSB haben und kostet so ein Tarifbar oder man hat eine Windradiokarte oder so. Und die lassen sich meist nur in dem Bereich 7 kHz bis 30 3 MHz bis 30 MHz betreiben. Und wenn die Karte dort irgendwie SSB macht, dann kann man also eine ganze Reihe Stationen empfangen. Und beim WWDRC gibt es also auch die ganzen Bandpläne, da kann man also dort ruhig mal reinhören. Das ist öffentlicher Punkt, wo man sich mehr oder weniger Leute unterhalten, also man kann jeder sein mithören. Eine einfache Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn man in der Nähe von Freiberg oder Dresden wohnt, das ist nicht, wer gerade angereist ist, ATV, das wollte ich unbedingt nochmal zeigen, weil das ein relativ einfach Mittel geht. ATV funktioniert folgendermaßen: Ich habe eine Fernsehkamera oder Videokamera und da kommt hinten ein BAS-Signal raus. Also Bild, Auslast und Synchronsignal. Und dieses BAS-Signal gebe ich auf den ATV-Sender. Bei dem ATV-Sender hat sich durchgesetzt, dass man das Zeug in der Regel kauft, weil der Abgleich von so einem 23 cm Sender eine Wissenschaft für sich ist. Also das passt in der Funkamateur nicht gerne. Also weil die Mendes 3-4 mal kosten und dann vor sich hin oxidiert, weil es dann noch 6 oder 7 Wochen immer noch nicht läuft. Und da viele schimpfen, da steckt so ein Amateur oder so, aber ich bin der Meinung, bei gewissen Sachen, also gerade wenn es 23 cm von der Freibahn ausstrahlt, müssen da Aussendungen eigentlich laufen. Also quasi die Störaussendungen oder so sind da, wenn man da 5, 1 Stunden oder mehr arbeitet, kann man da erheblich mehr Arbeit kriegen, wenn man keine eigene Messtechnik hat. Wenn man entsprechende Messtechnik hat, dann kann die Sendereinschlüsse ordentlich abgleichen. Dann spricht nicht gegen Einbau, aber in der Regel werden ja von vorstellten Ortsverbänden die Ladeplatten angeboten mit Bauteile, sodass sie dann beschickt werden können und dann hat man eine große Chance, dass es ordentlich funktioniert. Also ATV-Bausatz empfehle ich, ja, also nicht so mit Eigenbau da was man gut hat. Und die sind vorabgeglichen, entweder Einzelbauteile oder vorabgeglichene Baugruppen. Und dann geht das auf eine normale Rundstrahlantenne. Man muss also hier nicht nur die Rückstrahlantenne und Rundstrahlantenne. Und auf der anderen Seite entweder Rundstrahl, wenn es nicht weit ist, oder eine 23 cm Jarige und ein normaler Satellitenreceiver. Das ist eben das, was ich hier empfehle. Wir haben so einen Freitag drin, da gibt es also jetzt ein ATV-Relais und da kann man also dort Amateurfernsehen empfangen. Und das ist ganz normales PAL in Farbe und mit Ton und ist mit normalen Sattelsieber. Also dort wird im Prinzip die Schlüssel abmontiert und statt der Schlüssel in eine normale, kann man sich selber an, Karl-Rot-Tannel ist sozusagen das Buch, wo man die Bauanlage für die 20 cm anzeigen kann. Dann den Karl-Rot-Tannel. Geschrieben oder mit, ist mit TH, ich weiß es nicht genau, müssen wir mal gucken. Also Rotanne, gibt es jeder Bibliothek, Antennenbuch,
Er hat also eine ganze Reihe Bauarbeiten von 23 cm Linden und Uhrhammer Kalkzeit für das Marcus in Hamburg. Und jetzt kann man im Prinzip den Sattelsieber hier an den neuen Panzer anschließen und kann damit das alte Bau anfangen. Und hier können wir also mit Linux, mit einer P800, also ich sag mal Termin machen, dass wir das dort vor Ort mal angucken können. Hat also dort einen 23 cm alten V-Transceiver mit 35 Schwarzen laufen. Also so, jetzt haben wir noch Zeit für eine Stunde. Was wollte ich noch machen? Noch mal was zur Hardware erzählen. Es ist jetzt so, dass wir mit dem neuen Kammer 2.2 auf relativ einfache Weise auch eigenen Hardware dort anschließen kann. Also viele wollen zum Beispiel an Lenten-T-Anlagen basteln und da bietet sich zum Beispiel Parallelport an. Da gibt es im Buch Alessandro Rubini eine schöne Anleitung zum Programmieren und auch ein Linux-Magazin vor anderthalb Jahren erschienen. Eine Anleitung zum Programmieren von Parallelport. Sollte man sich mal angucken, wer also da irgendwas basteln will und wer da Fragen hat und da möchte man gerne nochmal. Und dann würde ich erstmal fragen, ob jemand Fragen hat, ob man vielleicht mal noch erklären müsste, zu CB oder zu Funkgerät, wenn man das aufbauen möchte. Ein Tipp will ich auf jeden Fall noch loswerden. Funkgeräte mit, der Test. Wenn man also Funkgerät kauft, meine Empfehlung ist, Geräte zu kaufen und der Hersteller von vorne rein. Die Absicht hatte, dass die auch im Packet-Radio laufen. Und die wenigsten Probleme macht zum Beispiel Stabo oder was von DMD noch gibt. Die Firma gibt es ja an sich nicht mehr, und die produziert nicht mehr in der Qualität, wie wir das machen, was wir noch am Markt sind als Markt. Also Stabo ist eigentlich so die englische Sache, wenn man CB was will. Und dort muss man darauf achten, dass beim Abziehen des Mikrofons der Lautsprecher läuft. Wenn das nicht so ist, dann ist folgendes Problem. Da sitzt im Funkgerät drin, ist ja der Lautsprecher eingebaut. Und dieser Lautsprecher läuft über einen Kontakt von der Mikrofonbuchse und dann auch nach Masse. Wenn man das Mikrofon abzieht, ist der Lautsprecher stumm. Und man braucht aber Packet-Radio, das Lautsprechersignal. Und alle Funken, wie zum Beispiel DMD-KA, haben also diese NF-Signal, also das Empfangssignal, an der Mikrofonbuchse rausgeführt. Und da muss man darauf achten, dass also an der Buchse, wo das Modem angesteckt wird, die Signale PDT, MIC und die NF möglicherweise, ich schreibe mal in den Klammern, die plus 12 Volt rauskommen. Das ist zwar nicht gut, wenn man TNC betreibt, kann man nicht TNC kein Netzteil. Und dann brauchen wir noch die Masse. Und wenn hier steht, statt PDT, RX und TX, dann tritt genau das Problem, was ich sagte, hier muss man dann den T-Einfluss machen, das heißt, man braucht einen Inverter mit Transistor und der eignet sich am besten, haben wir noch Platz, folgende Sache, nimmt man sich ein PS170, und schließt dann hier an Masse an und hier im Widerstand an die TX-Leitung und hier drückt man dann das RX nach Masse. So. Und dann wird also hier, wenn das TX-Signal anliegt, das RX-Signal in der Tür, also so auf, wenn das TX-Signal rein ist, dann schließt der Transistor hier die Masse nach der Kurze, dann funktioniert also auch Packet-Radio mit Funken, die eigentlich nicht das Licht unterstützen. Und das ist also ein kleiner Trick, wo also viele, die sich so ein Funkgerät kaufen und diese 100 Mark für diese fertigen Modems PC-Kunden zu sprechen, Fundordnungen, Versandhäusern da kaufen, dann wir das Problem haben, dass sie nicht zahlen. Das muss ich immer noch mit sagen, das ist wenig bekannt, dass es daran liegt, dass die AX nicht durchgebringt ist und dann funktioniert es nicht. Ja, hat jemand noch Fragen?
Ja, meine Datenkommunikationstechnik,
das
ist
für das
Packet-Radio,
ich bin noch
nicht
mehr
sondern
noch rein
die
Datenkommunikationstechnik, wie sehe ich noch viele aus? Ja, können wir mal was sehen. Packet-Radio ist, gibt es etwa seit 1993 und basiert auf einem AX25-Protokoll. Und das ist abgeleitet von X25. Also X25 ist ein Protokoll, was von der, zum Beispiel bei Überland im Wort von dem Transport größerer Datenmengen von Punkt zu Punkt verwendet wird. Ich glaube, die Uni hat auch X25 Einstieg für die Internet drüber gehen. Und
dann ist auch ja,
wesentlich
besser.
X25, genau. Und jetzt hat man also dieses Rufzeichen, also mit X25, die Gegenstation, durch die Amateurfunkrufzeichen ersetzt. Und da sitzt also in diesem X25 an das Rufzeichen drin und das funktioniert im Prinzip so. Wird ein Paket abgeschickt. Ich denke, das ist klar hier. Ist sowieso gut, wenn wir das Packet-Radio-Protokoll mal ein bisschen angucken, weil man dort sehr schnell Fehler finden kann. Also wenn die Sache hier nicht funktioniert, dann müssen wir hier mal gucken. Und ich schreibe es jetzt mal so hin, wie es im Monitor, also wenn Sie die Packet-Radio-Applikation starten, haben Sie in der unteren Hälfte meist so eine Funktion, wo Sie die empfangenen Signale aller Stationen mitlesen können. Und dort empfiehlt sich mal reinzugucken. Ein Paket, was eine Sonderstellung einnimmt, das ist das sogenannte UI-Paket. Das bedeutet unprotokollierte Informationen, wenn man das mal frei übersetzt. Und dort, das wird immer ausgesendet, wenn man in der Monitor-Funktion ein Paket abschickt. Also zum Beispiel die eigene Bargang, also Empfangsbereich. Wenn das wird nicht bestätigt, das heißt unprotokolliert. Und wenn man also im Monitor auf die Enter-Taste drückt, kommt also immer mit der Rufzeichen, sagen wir mal, das meistens steht das so, vom, wenn man mal irgendeine Station, was weiß ich, CB1, XY2, CB2, was weiß ich, ZX, ja, UI-, also sind die das meistens alles. Also so ein Paket, was man also abschickt und was nicht bestätigt wird. Das kann man also beliebig oft machen. Meistens sind die Bargen von den Stationen, werden also im unprotokollierten Modus geschickt. Und der Verbindungsaufbau funktioniert folgendermaßen, wird also nach dieser Spezifikation AX25, kann man also im Internet nachlesen, ein Verbindungsanforderungspaket geschickt. Ich mache jetzt mal kurz die Rufzeichen von SRBM. Also das sogenannte SRBM Plus, und das Plus und Minus hat also die Bewandtnis, dass wenn ein Plus hier steht, dass eine Bestätigung erwartet wird. Also SRBM Plus, wenn hier ein Plus steht, dann will man aufgrund des Paketes, das wird hingeschickt, in die Gegenstation schickt ein UA-Minus. UA-Minus, das bedeutet unprotokollierte Bestätigung, also unprotokolliert Acknowledge zurück. Und damit ist die Verbindung hergestellt. Also Verbindung hergestellt. So, jetzt kann natürlich Folgendes passieren. Verbindung hergestellt. Das sieht man dann, also wenn man in dieses Packet-Radio-Programm aufruft, das sieht man im Monitor, wie das so durchrollert. Bei TNOS muss man eingehen, Pres. 011, damit man den Monitor mitzieht. Ja, also da steht immer noch in der Röhre, wenn ich die Füße nicht selber sage. Also auf jeden Fall ein Drehsignal, im Drehsbefehl mal gucken, da muss das eingestellt werden, dass man den Monitor mitzieht. Sonst wundert man sich, warum es nicht funktioniert. Also SAP ein Plus-Paket und geschickt und als Antwort kommt ein UA-. So, dann ist die Verbindung hergestellt, alles noch dran schickt. wurden mit sogenannten Informationspaketen geschickt. Und das erste, was es da gibt, ist das I00. Das wird hingeschickt. Also zum Beispiel der Connect-Text, also Connected to Station sowieso, Name, Wohnort und so weiter. Und der schickt ein Bestätigungspaket. RR1. So, das bedeutet, dass Sie war ready, also die Station ist bereit, ein weiteres Paket zu empfangen. Da wird immer, wenn das Paket 0 wird, mit AA1 bestätigt. So, man kann ja entweder noch ein Informationspaket schicken oder die Station schickt den. Dann schickt die II0. Ja, und dann der hier, muss man sehen, also 3, 4, dann schickt der ein Paket, dann bestätigt der Stern mit R1, ne? Minus. Hier noch ein bisschen, aber will eine Bestätigung haben. So, dann haben wir auch gleich noch ein Problem, weil viele Leute keine Manuals lesen, wenn sie Packet-Radio machen. Und da gibt es nämlich Treiber, die bestimmen, wie oft und welche Pakete hier geschickt werden. Wenn die Treiber falsch eingestellt sind, aber so folgen, wenn eine 100 Station eine Verbindung besteht, obwohl sie keine Daten sind, dann kommen ununterbrochen Bestätigungspakete, ist sie noch da? Ja, sagt man so, ja, ich bin noch da. Und dann 10 Sekunden später, ist noch da? Auch noch da. Das geht immer her. Wenn es immer Station machen ist, dann kann man nicht. Deswegen muss man unbedingt hier gucken, dass die Timer, die man da Packet-Radio-Software einstellen kann, ordentlich eingestellt sind. Ansonsten haben sie nur hier Pakete, die keinerlei Informationen übertragen sind. Die Bestätigungspakete, die Roller dann durch Monitor durch und zur Zeit ist, ich kenne das ganz extrem. Wenn vor allen Dingen bei den Leuten das alle besser wissen und der Meinung sind, dass man alle 2 Sekunden dann ein R-Minus verschicken muss und das bei 100 Stationen und 100 Sprechern bei 1500 Bar, dass da nichts mehr geht. Also wir haben vor 5 Jahren mit, würde ich sagen, 50 Stationen auf dem Kanal 20 gearbeitet. Wir waren wenigstens 2 Mailboxen da und da haben wir Datentransferarten von 600 Baud gehabt, bei 1200 Baud brutto. Also das optimal, kann man sagen. Also gut ausgegeben, 60% Auslastung. Und heute haben sie zu tun, dass sie 40 Baud übertragen können. Also da ist das so ein Einzahler, der seinen Empfänger gefunden hat, da vergeht eine halbe Ewigkeit. Das liegt daran, dass manche Leute denken, sie müssen die in eine Fahne drehen und dann machen die Funkgeräte nichts anderes als Bestätigung verschicken, obwohl das gar nicht mehr will. So. Also die Information ist da. Das nächste Paket, das ist die 7 hier. Das wäre dann an den I1, I01 und da kommt dann wieder das R2. So, das müssen wir mal angucken, ob das ordentlich funktioniert. Und wenn das immer hin und her geht, dann geht das runter bis I07 und dann geht es auf 0. Und das ist im Prinzip da. Dann.
Das sind das Informationspakete.
Die Informationspakete.
Und die Relation sind IP,
das ist jetzt erstmal Layer 2, also Level 2, also man hat ja dieses ISO-Routing hier, und da gibt es also diesen Protokoll-Stack. Ganz unten ist die Bit-Übertragung, also wenn ich jetzt eine Sender-Taste oder Informationen übertrage, also die Hochfrequenz, wenn man so sagen. Die zweite Sache wäre dieser Level 2, das ist also hier dieses X25, und in dieses X25 kann ich jetzt einpacken, IP-Pakete. Ja, also muss ich dann die IP-Pakete in die Option 20 einfügen. Und das macht zum Beispiel Vegas, kann man da benutzen, oder man nimmt dieses im Linux eingebaute Option 20. Das muss man dann dort in der Option 20 halt für. Da steht das, ich könnte das jetzt vorlesen, aber das kann doch jeder selber machen. In der SUSE-Distribution ist dieses Option 20 halt mit drin. Ist meistens ein halbes Jahr alt, also so oft wurde es auch nicht aktualisiert. Also ich habe die letzte vor einem halben Jahr gesehen, dort mal nachlesen. Also AX25H2 geht genau drin, wie es funktioniert. Und wir können jetzt immer noch mal sagen, die Verbindung trennen, bloß der Vollständigkeit halber, kommt noch an, wer zu trennen will, dann sagen wir mal, ist genug hier. Und dann schickt er Disconnect. Disconnect. Ja, das ist wirklich mal. Das müssen wir mal in Unordnung erzählen. Disconnect. So, da will er Bestätigung haben, deswegen steht hier Plus. dann der schickt den Führer minus.
Das ist ein regulärer Abbruch.
Ja, da gibt es natürlich Flugfreunde, denen das Spaß macht, andere Funkteilnehmer zu stören und die das gleiche Rufzeichen einstellen. Der Effekt, der da eintritt, das haben die meisten nicht im Blick, weil es keine Manuals lesen, und das Funkgerät, dieses Modem-Programm irgendwie zum Modem dazu auch, wenn da erstmal probiert werden muss, ohne das richtig verstanden zu haben, wie es funktioniert, da passiert Folgendes. Wenn jetzt die Station, die ist dann wegen 1 hier, ja, das ist der Power, und sagen wir mal, das ist wieder. Und jetzt passiert Folgendes, wenn jetzt Heinz das Rufzeichen von Frieda einstellt, ja, weil es ihm so stören will oder weil es das Manual oder die Anleitung zu der Applikation den gelesen hat, dann schickt, dann passiert Folgendes, wenn das Call zu Frieda eine Verbindung aufnehmen will, dann schickt er das SRW Plus zu Frieda. Es antwortet aber der. Nee, Moment halt. Also die Verbindung besteht und der stellt jetzt das Rufzeichen ein. Sonst würde es nicht zustande kommen, weil entweder der oder der aus dem Protokoll, also aus dem Kundungs ausfällt. Aber angenommen die Verbindung besteht, stellt er das Rufzeichen ein und dann würde diese Station ein DM-Paket verschicken. So, das bedeutet, er spielt überhaupt nicht mit Call connected, denn tatsächlich sind bloß Call und Frieda. Und Heinz wurde jetzt mal das Rufzeichen von dem eingeschickt, wurde dieser Level 2 Controller oder das TLP-SX in DM-Disconnect-Mode verschicken und dann grenzt die Verbindung auf. Und das ist so der grundsätzliche Nachteil von dem AX25, weil es keine ordentliche Sicherung darstellt. Deswegen bricht ja diese AX25 zusammen. Das ist ein ganz großer Unort und ich kann auch versichern, die BackTP hat also neue Heiltechnik und die sind in der Lage, seit einem Jahr oder so, solche Sünder, sag ich mal, zu ermitteln. Und es haben auch schon einige Leute gegeben, die ihre Funkgeräte abgeben durften. Also man kann jetzt Packet-Signale teilen mit Rufzeichen und allem dran. Und seitdem ist es auch wesentlich ruhiger geworden auf dem TP-Band. Das ist also eine feine Sache. Funktioniert also mehr an Antennen und dann wird man sieht, die das richtige Signal ermittelt. Und dann muss man vorher einen schnellen Rechnungs rauszukriegen, wo da ist. Also in der Regel, wenn man es dort anlegt, dauert es eine Stunde, wenn man die Station gefunden. Also sollte man wirklich aufpassen. Es kann mal aus Versehen passieren, da wird niemand das sagen. Aber in der Regel ist es das DM-Minus verschicken, wenn man üble Sitte. Das ist, merkt man sofort, ne? Also wenn man jetzt bitte Protokollordnung hat, dass eine Station, die kam über das Rauschen rauskommt, dann DM-Minus verschickt von einer Station, die eigentlich in der Ecke wohnt, das ist man sofort mal hier. Wenn jemand auf dem Band unterwegs und da müssen wir dann auch noch was tun. Gut. Gibt es noch Fragen?
Wie sieht man praktisch zwei verbindungsorientierte Kommunikationen her? Also wahrscheinlich zwei, das ist
nicht so. Ja.
Wenn man dann das Ethernet hat, dann nochmal eine verbindungsorientierte Kommunikation.
Ja.
Wenn man das Ethernet hat, dann das habe ich. Dann ist ja praktisch auf der Schicht 2, wenn man so eine verbindungslos. Da gibt es ja keine Verbindung.
Ja.
Das wäre das machbar, oder hat einen Funkkanal?
Ja, normalerweise verpasst man dann diese. Dieser Pakete in AX25 ein. Und dann kommt dort drin das IP.
Das Ethernet kommt auch mit vor, oder was?
Ja, man braucht dann noch die Ethernet-Adresse. Die muss man ja, das AX25 spielt ja eigentlich nur als Transportkontainer.
Aha. Ja, dann habe ich also praktisch ja ein Schild über das
Deck. Ja, sagen wir 64 ja. Bits.
Denke ich eben gerade, diese verbindungsorientierte Klarheit macht die Sache ja auch relativ anfällig, weil eine Verbindung hat, muss ich die Zustände nach.
Ja, ja.
Wenn ich irgendwas verbindungsloses habe, wie das IP,
ja, hier ist es so gemacht, dass die Verbindung dann neu aufgebaut wird. Also die Packet-Radio-Programme, wenn die Verbindung
machen,
dann automatisch, wenn es ordentlich implementiert ist. Also normalerweise beherrschen die auch, dass die beste Verbindung ausgewählt wird. Dann muss dann zur Link-Quality und das dann dort entsprechend verbunden wird. Diese Netznoten führen dann ständig eine Statistik mit der Station, wie gehört wird, und wenn werden Nachteile und schicken dann die Pakete zu der, die kürzeste Ringzeit. Also das funktioniert. Also wenn alle ordentlich das einstellen und auch die Timer ordentlich machen, ist eigentlich AX25 ausreichend stabil. aber wenn man natürlich richtig ordentliche Rechercommunikation machen will, muss man einen IP-Moment. Das ist nicht einfach auseinander zu trennen, weil dort die Stadtpaketnummer zufällig ausgewählt wird und das DIN-Lokal zu erwischen, das ist nun gar nicht zugehört. Das ist ein Problem. Was auch noch gemacht wird, ist zum Beispiel noch Verschlüsselung, aber das, was also als Verschlüsselung läuft, in Packet-Programm, ist meist eine Verfeinerung. Und KSP wird standardmäßig irgendwelche verpackten Pakete dekodieren. Also man sieht an dem Monitor den Klartext wieder, auch X-Packet, also wenn man denkt, das ist irgendwie verschlüsselt oder sicher, das ist einfach nur eine Bitdreherei. Und das X-Packet kann natürlich von den anderen Stationen unter die Pakete dekodieren. Keine Information Sicherheit. Wer richtig sicher verbinden will, kann sich mal das Paket IPsec angucken. Es geht um Bereich 25, wo man also beim ISM-Band erlaubt, im Amateurband darf man den verschlüsseln, weil es öffentlich verbunden ist, aber im ISM oder im CB ist Verschlüsselung möglich. Meistens bringt es nicht viel, weil man dann der Ähnliche ist, der sich mit dem Stand verhält. Meistens bildet sich doch irgendwelche Ortsgruppen, die dann sich ein bisschen zusammenfinden. Also in der Regel sind jeden Abend so 20 Stationen, 124. Ich bin fast jeden Abend um 8, genau. CH1 Übergabe, das haben wir schon mal gehört. Wir haben also jetzt über Weihnachten, habe ich mitgekriegt, hat den Packet Radio Control an RMNC in Hardware zusammengebaut. Läuft noch nicht ganz, aber als Einzelteil. Wir haben also Chips schicken lassen und darüber das Ding zusammengenommen. Und wir haben einen schönen Standort in der Nähe der Scherbe, da wird also dann im Laufe des Sommers irgendwelche Packet-Radio-Verbindungen aus dem Dresden direkt oder so gehen. Kann sich dann für 99 Mark aus dem Bahnhof und der Funke holen, das hinten an den Soundcard anschließen und dem Windows und das müssen schon mal sein. Und kann also dort, wenn man Probleme hat mit der Konfiguration oder mit dem Arbeiten mit Linux, da also jederzeit immer erreichen. Also ich bin in der Regel aber noch da, wenn dort immer was zu Linux und Arbeit zu tun. Und Funkgerät gibt es ab 99 Mark auf dem Lohn in irgendwelchen Versandhäusern. Man sollte bloß ordentliche Geräte nennen, also DMD-Stab oder sowas. Helpmash ist nicht so gut. Als Geräte gibt es unter der Hand, wenn man doch keine negativen Namen hat. Man weiß ja immer, wenn die Leute dann doch ein Funkgerät bekommen, dass es dann Probleme gibt. Was man auch Antennen, Sachen dazu vorhat, Antennen zu bauen. Home-Antennen ist Blitzschutzpflicht und die Vermieter warten in der Regel darauf, dass jemand eine Antenne setzen will, dann braucht man keinen Blitzschutz machen. Also wenn ihr noch scheiße auf dem Funk und unbedingt jetzt eine solche Antenne haben will, dann bezahlt er im Prinzip den Blitzschutz. Der Vermieter sagt zu Recht, CB-Home-Antenne muss ich nur genehmigen, wenn zum Beispiel Blitzschutz vorliegt. Weil ein Blitzschutz für unter 4000 Mark besteht, ist das Haus, und da lacht sich dann durch ein Zweischen. In den meisten Fällen ist es sowieso verboten, irgendwelche Antennen anzubringen. Eigentlich widerspricht das dem Grundgesetz Artikel 5. Aber der Vermieter hat natürlich auch Eigentumssicherungsrecht, dass das ein Gebäudefassade nicht verschandelt wird. Und hält sich dann vor, dass man den Antennen nicht übertragen darf. Das ist auch der Grund, warum ich keine Kopfhörer machen darf. Und deswegen auch keine Möglichkeit hat, mehr als 35 Watt oder so zu senden. Ja, gut, was soll's. Also, mir reicht ein halbes Watt bis zum nächsten Ding wieder und dann ist das Stemzeitproblem, wenn wir die Daten mitbringen. Das noch einmal zu sagen. Wer also keine Antenne aufmachen kann, hat zumindest zwei Chancen. Der Neubau ist die Saugunterantenne in die Heizung. Kann man also direkt als Antenne benutzen, weil die ist überall da, groß, also leer. Und die zweite Sache, also an der Heizung im Prinzip eine Audioantenne festmachen. TV27 Peter zum Beispiel gut. Und da kommt die Heizung im Prinzip als Erde und Gegengewicht. Im Prinzip sind wir mehr mit der Heizung wie mit der Antenne. Aber das geht. Und die zweite Möglichkeit ist die Bumerang-Antenne. Funktioniert. Wollen wir mal machen. Das ist im Prinzip ein senkrechter Strahl. Dann ist im Prinzip so eine Einheit dran, mit der Antenne angesteckt wird. Und dann hat es unten so ein wegstehendes Radial, sagt man dazu. Und da sind irgendwie mit Abteilstiften dran. Und da wird die dann als Resonanz bestimmt. Und hier ist im Prinzip das Gegengewicht von dieser Antenne, da unten das untere Radial. Die funktioniert gut. Haben wir auch mit Rohschuss bestimmt. Also wir haben eine Hauptkeule und eine kleine Nebenkeule. Aber man dreht die Antenne dann zu dass die freie Sichtstadt, also zwischen zwei Neubau-Blocks, das ist das Durchschnitt. Wenn ich arbeite oben in der Wohnraum, dann ich bin also mit dem Ding von 4 Mal durch schon mit England gekommen. Das ist nur eine Frage der Ausgangsbedingungen, so bestimmt so, dass man die überraschende QSL-Karte gehört ins Hornsee mit ziemlich guten Werten, also ich habe schon mal zu Hause gesehen. Es geht, also es ist nicht mehr so, dass man hier 5 Meter große Antenne aufs Dach bauen muss, das hängt bitte von der Ausgangsbedingung ab. Man kann rechnen, dass im Juni nach 20 optimale Bedingungen ist, also CBS, und dass im Spätherbst, im zeitigen Frühjahr, das nach Frankreich funktioniert. Also man muss schon mal vorstellen, wie die Sonne liegt, und in der Richtung, wie die Sonne steht, ist auch die Verbindung kaufen. Also man kriegt im zeitigen Frühjahr, vom Sonnenwendekreis, schon mal überlegt, von Deutschland aus, dann auch eine gute Verbindung. Und im Hochsommer, also Juni, ist dann meistens in England offen. Also guckt man also auch mit 4 Watt, man gibt es auch teilweise sogar in Handvoll mehr. Vorraten zu wählen. Das ist nur eine Frage der Zeit, und das heißt, also so um 11 Uhr, zeitlich im Vormittag geht es also dann los. Das Land offen geht, offen ist, dann ist es entsprechend gestört, wird, wenn man das nicht will. Das ist die Sendung kann man leisten. Die Italiener zum Beispiel, die haben anscheinend Mannfreiheit, die dürfen 400 Watt um sie wählen können. Das bügelt ihn weg aus der Stadt, haben keine Chance. Bumerang-Antenne gibt es wieder zwei Arten, 5 Achtel Lambda und Lambda Kommer. Die 5 Achtel würde ich empfehlen. Die ist ein bisschen teurer, das sind 60 Mark. Kann man auch ein Fenster montieren und braucht keinen Blitzschutz. Im Gegenteil, die darf nicht mal geerdet haben, die darf keine Erde angebracht haben. Weil sonst erstens die Antenne nicht funktioniert und die auch nicht dafür zugelassen ist. Also die Bumerang-Antenne, die ein Fenster angebracht haben, kann keinen Blitzschutz und die anderen müssen Blitzschutz haben. Also, es ist verboten, Bumerang-Antennen aufs Dach zu machen. Das habe ich bei vielen gesehen, ich habe schon mal in so einem Funkladen gearbeitet, der Reparatur muss man mal Antenne einstellen gehen. Da was hast du denn mal Antenne dran? Ja, ich habe mal einen Bumerang gekauft. Und was denn? Ja, nach dem Dachfenster. Und das kannst du leider auch machen. Da machen wir gar nichts dran. Weil wenn dort der Blitz rein braucht, dann hebt es sämtliche Elektrogeräte ins Rasenrennen. Und vor 4 Jahren oder so hat es jemand erwischt, hat also auch eine Antenne ohne Blitzschutz betrieben im Hackergebiet. Und da hat es in der gesamten chinesischen Mauer da hinten die Fernsehgeräte erfahren worden. Oder zumindest in dem Häuserbund. Und da hat Salem eine Verfolgung. Ist gesagt worden, ob es stimmt, weiß ich nicht. Also zumindest ist das, hat das so eine Runde gemacht. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, keine Antenne aufs Dach. Auch wenn sie ja, das bringt es nicht, weil ich immer digital arbeite, das ist nicht unbedingt tätig. Da muss man immer sich nur zum nächsten Kick wiederkommen. Und dann ist es dann halt bei denen, die die Daten wegbringen. Also kann man reichen ein halbes Wort oder. Nach Kameras bei Packerrollen die ganz gefährlich. Also es gibt ja immer wieder die heißen Angebote, 300 Watt im CB-Band und eine Antenne, die 1 Kilowatt aushält. Das geht ganz fix, dass die gefunden werden, und zwar nicht das Dachband, was sie vor sich nahe sind. Also wenn man das vorhat, muss man bitte wissen, worauf man sich einlässt. Also wenn die Direkt-TV einen Scan macht auf dem Band, dann sehen die sie ein Signal. Das ist die Einschaltverzögerung im Kamera. Und jetzt machen die Folgen, jetzt machen die nur halb das gleiche. Das zu dem, und dann wissen die, aha, das quadriert, was da hinten dran hängt. Also wenn die vordere Spitze ungefähr ein Viertel ist und der andere dann viermal so hoch, dann kann man leicht ausrechnen, das ist 4 zum Quadrat, also 16 kann man leisten. Und da wissen wir 4 Watt und 16. Das ist. Also Leistung ist immer das Quadrat. Die doppelte Spannung ist vierfache Leistung. Vierfache Leistung ist 16 Mal. Das ist vierfache Spannung, 16 Mal Leistung. Also wissen wir also schon, das ist nicht was da nicht was da. Und diese Marktkammer arbeiten im C-Betrieb. Also das heißt, wenn wir hier eine Transistor-Kennlinie haben. In einem Bereich, wo sehr starke Umwelt. Also diese Nachbanner sind ja eigentlich nur deswegen mal gebaut worden von Funkamateuren, die in Kurzwellenband und 10 Meter Band arbeiten. Und wenn die dort SSB machen oder AM-Signal, dann kann man das im Nachbanner verwenden. Dann macht aber keine Probleme. Die dürfen auch 750 Watt. Aber im CB-Band haben wir ja FM-Signale und ein Packet-Radio. Und wenn man dort zu den gleichen Banner verwendet, dann hat man das extreme Störstrahlung. Und da hören wir, wie lang die Kacken sind. Also die meisten Beschwerden über illegale Sendesachen kommt durch die Taxibetriebe, weil die in einem Frequenzbereich arbeiten, die verdoppelt so hoch wie ein CD-Band, das ist so 52 Megahertz. Das ist doppelt das 27, 52 Megahertz da oben. Und wenn einer ein CD-Band mit einem Hammer arbeitet, dann habe ich da meistens längere Frequenz. Wenn du also Quick und ja, CB und so kommt, dann rufen die natürlich an und da ist keine halbe Stunde, dann ist das ein Kammer aus einem Funkanlage, das ist eingesammelt. Also alles, was bei der Aktion mit beteiligt war, ist dann weg. Das ist unsere Strafe lief zu zwischen 1000 und 2000 Mark. Das ist unsere Abwägung, ob das auch Datenkommunikation ist. Nicht nötig, nicht mehr als 2000.
Ja gut, ich finde doch eine fortgeschrittene Zeit, wir haben Fragen, außer mir noch jemand.
Ja, bis zum 6.
Es passiert eigentlich, wenn ich mehr auf der Zöhn Kanal setzen wollte.
Gibt's
doch die Kommission, ich
hab schon mal gehört. Nee, nicht immer. Wir müssen mal was zu den Kassenzentren stellen. Also, bitte fahren. Es ist natürlich klar, Funk ist eine Ressource, die immer nur einmal zur Verfügung steht. Also wenn jemand sendet, dann belegt er den Kanal und Nachbarn oder unmittelbaren Umgebung sind auch die unmittelbaren Kanäle daneben mit zu gebrauchen. Das ist natürlich klar. Ein CB-Funkgerät sendet mit 4 Watt. Und 4 Watt, das sind dann 50 Stunden, 20 Stunden an F. Und das ist eine ordentliche Spannung. Das stört alles, was im Umkreis mit 10 Meter angeschlossen ist, vor Fernsehgerät ist einfach nur dran. Wenn die Ordnung nicht angeschlossen ist, stört das. So, also im unmittelbaren Nähe sind also die nächsten zwei Kanäle übertrieben sowieso zu. Und auf dem gleichen Kanal alle, die da noch was empfangen wollen. Da muss ich auch vorstellen, wenn ich also zwei Funkstationen, müssen wir gleich mal grafisch zuhalten. Wir haben also hier zwei Stationen und wir haben dazwischen so ein Berg. Hochhaus oder irgendwas Größeres, was da schirmt. Und der würde jetzt versuchen zu senden. Und jetzt sind wir bei der dritten Station. Ja, die hören sich direkt, die hören sich auch direkt, aber die können sich nicht hören. So, da tritt das Problem auf. Wenn der jetzt sendet, dann denkt der Kanal ist frei. Und dann senden alle Wege zu dem. Und dann gibt es natürlich eine Kollision. Und da tritt folgendes ein. Es gibt hier einen Timer. Also es hieß zumindest, wenn er das Paket sendet, gibt er aus seinem Paket keine Bestätigung. Weil es sowohl der, also auch der senden gleichzeitig und was dann rauskommt, ist im Prinzip Rauschen. Also irgendwelche undefinierbaren Signale. Der kann weder den noch den hören. Also gibt der weder der Station noch der Station die Quittungssignale. Jetzt kommt der Timer zum Einsatz. Das läuft im Prinzip ein Timer los, der in der Regel 4 Sekunden dauert. Und nach den 4 Sekunden fängt jede einzelne Station, nach der Spezifikation von 20, an zu würfeln. Und zwar ist das Würfelspiel folgendermaßen. Es gibt eine Zahl x durch 255. Und das ist hier oben die Persistenz. Also die Aufdringlichkeit, aber so eine, mit der die Station auf Sendung geht. Und die sollte man in der Größenordnung 40 bis höchstens 60 einstellen. Das bringt nämlich nichts, wenn man hier oben 255 einstellt, da ist man immer dran. Deswegen hat man so eine hohe Persistenz, ist das sofort. Nachdem der senden will, muss man den Sender hochlassen. Wenn es alle machen, funktioniert es einfach nicht. Das ist das, was man den Leuten immer noch erklären muss. Wir müssen die Persistenz in den Bereich machen, dass man auch hier verliert bei den Würfeln. Also alle haben verloren, die eine Zahl würfeln, die kleiner ist als die Persistenz. Und aus dem Verhältnis zwischen Persistenz und 255 gibt sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Station mit einem Kanal senden lässt. Da jede Station unterschiedlich würfelt, kriegen sie unterschiedliche Zahlen raus und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gleichzeitig sind, relativ gering. So funktioniert das nicht, der zufällige Zugriff. Also in dem TNC ist man sieben Zufallszahlen, wenn man aber man würfelt noch eine Zahl. Und je größer die Persistenz ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl würfelt, die größer ist. Und wenn sie größer ist, darf man nicht senden. Also die muss eine Zahl würfeln, die in dem Bereich von 0 bis 40 liegen, wenn die Persistenz von 40 ist. Die Wahrscheinlichkeit ist dann 40 zu 250, dass die Station wirklich sendet, wenn der Kanal frei ist. Und wenn wir also die Persistenz von 40 einstellen, jeder Timer anders läuft, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wirklich mal ein Paket konnektiert, weil die Station, meinetwegen hat jetzt hier, sagen wir mal, Persistenz 40 eingestellt, die hoch, aber die haben unterschiedliche Timer. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass sie wirklich zur gleichen Zeit senden. Und wenn jetzt die Station sendet, würde die ihnen das Bindungssignal schicken, weil diese hören sich. Und solange die Station ein Bindungssignal sendet, wird die uns senden. Dadurch kann man auch, wenn Stationen miteinander kommunizieren, die sich nicht direkt hören. Also muss bloß klappen. Ne? Also muss bloß alle die Persistenzen in ordentlichen Größenordnung haben. Wenn sie zu groß eingestellt ist, dann hat man natürlich den Eindruck, dass es schneller geht. Aber es geht nur so den schneller, die man direkt hört. Zu allen anderen geht es dann gar nicht mehr. Also so funktioniert im Prinzip die Zukunft. Es gibt keinen Token. In dem Sinne, du darfst jetzt senden. Es sei denn, man verwendet das Verfahren DAMA und bei DAMA gibt es einen DAMA Master. Ja, dann haben wir ein kleines Problem. Bei der DAMA Master muss einer sein, der alle hören. Und in dem Fall kommt eigentlich als DAMA Master nur der Anfrage. So, DAMA ist eine Sache, dass die Station jetzt jeder Station, die sie hört, in DAMA-Fail schickt. Und das bedeutet, dass sämtliche Timer von den Funkgeräten auf einen festen Wert gesetzt werden, einen sehr großen Wert. Und keiner von den Stationen traut sich jetzt zu senden. Also nachdem die DAMA-Fail ausgesendet worden ist, wurden alle auf zu senden, und also alle, die direkt gehört werden. Und dann ruft der DAMA-Master reinmacht die Stationen auf, dass sie miteinander kommunizieren können. Dadurch werden wir die Kollision verringern. Und der B-Ball macht das bloß keinen Sinn. Weil dieser DAMA, also hier im Prinzip eine Simplex-Verbindung besteht. Das heißt, dass die Funkverbindung läuft ja bloß über einer Frequenz. Im Amateurband ist es aber so, dass wir zwei Frequenzen benutzen, eine vom Hinkanal, eine vom Rückkanal. Und Digipeater und DAMA sendet im Prinzip das ankommende Signal auf einer anderen Frequenz nochmal aus. Das ist sogenanntes Echo. Das ist hier voll geworden. Dann haben wir die zwei Frequenzen, also eine Frequenz 1. Und in der Frequenz 2, hier ist der Digipeater mit der Antenne. Und das ankommende Signal schickt der Digipeater auf der zweiten Frequenz zurück. Und zwar an alle. So, damit hört auch, deswegen er jetzt auf der zweiten Frequenz das schickt. Und der sendet hier, dann hört die sich direkt. Weil der hört das Echo vom DAMA. Und nur dann hat das Sinn. Also wenn man jetzt hier auf dem CB-Band das machen würde, dann würden wir mit großer Sicherheit nicht alle den DAMA-Master hören. Und wenn der DAMA-Master nicht konstant gehört wird, dann traut sich die Station, die immer so ein DAMA-Feld empfangen hat, überhaupt nicht mehr zu senden. Und dann gibt es den Effekt, dass sie dann den Maschinen finden müssen. Weil das für sich der DAMA-Wert auf 10 Minuten oder so eingestellt wird, und das wird nicht. Also das muss wirklich dann ordentlich gehört werden. Und der böse Fall ist natürlich, wenn der DAMA-Master dann seine Station nur eine Stunde an hat, dass das DAMA-Feld ausgeschickt hat, und wenn sie halt DAMA wieder ausknipst, dann ist eine seltsame Ruhe auf dem ganzen Band, weil alle Stationen warten, dass dann das DAMA-Master immer ruft. Und das Effekt, den haben wir mal festgestellt, der recht unschädlich ist. Also es muss stabil funktionieren, dann ist der DAMA eine feine Sache. Kollisionsvermeidung. Ja, jetzt gibt es noch Fragen.
Weil die Station sich jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt die gegenseitig Dinge schicken will, ruft die eine praktisch die andere, die sie nicht hört, wird die automatisch weiterbeleitet durch.
Ja, also.
Das sagen wir mal ganz schön.
Also wenn jetzt den sagen
wir. Ohne Dampf.
Mit ohne Dampf. Gut. Also dann gibt es erstmal keine Möglichkeit, dass die Station mit der direkt kommunizieren kann. Also wenn sie es nicht hört, dann geht das nicht. Machen wir das dann mal weg. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man hier an so einem ausgezeichneten Standort, also wie zum Beispiel der Scherer oder auf so einem Hochhaus im Hängergebiet, eine ordentliche Funkanlage hinbaut und dort einen Digi-Wieler hinsetzt. Also kurz Digi genannt, der macht dann nicht, dass das gehörte Paket nochmal aussendet. Da gibt es zwei Möglichkeiten, da gibt es immer den Via-Digi, das ist wirklich primitiv wie ein Bankerei, also da wiederholt alle Pakete, in dessen Rufzeichen er selber drin steht. Also wenn zum Beispiel, sagen wir mal, Station A, nennen Sie es jetzt mal ABC, dann muss ich schneller gehen, ABCD, also Verbindungsanforderungen von A über B, ne? Also A via D. Und da hört er, wenn er das Paket hört, hat er sich selber im Zielrufzeichen mit, das Digi-Wieler. Und dann sendet er das Paket aus. Und der würde das 1:1 abstrahlen. Das ist natürlich sinnvoll, weil wenn die Daten immer hier sind und ja, die Prüfsumme von dieses 3:25 korrekt ist, dann besteht keine Notwendigkeit, dass der das nochmal wiederholt. sondern dann ist eigentlich nur noch die verbindende Interessante von hier nach hier. Also wenn die Daten immer hier sind und die immer weg, müssen eigentlich nur noch von hier nach hier übertragen werden und hier nochmal über die vorgeschränkt. Und die hier hinten, die interessiert das eine Körperschnitte, ja, das wir jetzt gehört haben. Ja. Und das ist der sogenannte Network-Digi, oder das P hat es zum Beispiel, diesen Network-Modus, dass man erst den Digi connectet und dann die Informationen vom Digi zu der Station. Und dann ist es so, dass alle Pakete, die hier schon direkt angekommen sind, nicht nochmal extra wiederholt werden. Also dass der hier jetzt die Bestätigung vom Digi kriegt und nicht von hier. Und wenn der hier verbunden ist und die Verbindung ist schlecht, würde der ewig versuchen, hier eine Verbindung zustande zu kriegen und dann muss eigentlich nur noch der Digi die Daten bis hier herstellen. Das ist das ist eine Sache, die sollte man ausschalten. Das kann man mit dem Parameter SKA erneut bewerkstelligen. Also SK erhöht und dann schaltet man via aus. Also via aus. Das ist wirklich eine kranke Sache, weil es belegt im Prinzip zwei unnütze Kanäle. Also zumindest der hier wird unnötig gestört, wenn der nicht zählt. Müssen sein. Also kann man als erhöht kann man mit großem Gewissen machen. Und dann muss man natürlich, wenn man die Station immer merken hört, den Digi connecten und von dem Digi aus die Station. Also man kriegt im Prinzip dann die Bestätigung, wenn der Digi das Paket gehört hat, schon, obwohl der andere das noch nicht hat. Das ist natürlich, sind weniger Pakete unterwegs. Ja, das ist
aber dann, ne? Man muss aber den oder die Digis wissen.
Ja, die hören wir aber. Also die haben, also nach dem CD-Band gibt es die Konvention, dass alle Stationen, die automatisch erreicht werden können, eine Null an der dritten Stelle vom Rufzeichen haben. Also die heißen dann CB0, 5, was weiß ich, CB0 HDV ist ein paar Rufzeichen von so. Also wenn man es probieren will, eigentlich schon noch nicht. Die ganzen Titel sind eigentlich ganz einfach da. Muss ja nochmal mal einfallen. Also MD1 CHZ ist kein Wiki. Da hat man die Kontrolle Nummer 1, ist eine Ausnahme. CB0 HDV ist der zweite. Dann gibt es noch CB0. CB1 BAB, da hat ein VIA an, VIA DI, CB1 BAB, kann ich nur nicht mit Sicherheit sagen, ein Lorsch zu sein. Also die zwei sind eigentlich hier die ganze DIPIs, die einfach mal umgehen. Der CB0 hat die Fahrt aus dem Spammergebiet und der ND1 CHZ ist in der Nähe, wenn ich hier mal einstelle, auch da ist man ND1 so in der Nähe. Ich will jetzt nicht zu gut hören, die ganze Sachen, das macht man nicht, die Welt von der Privatsphäre. CB0 habe ich gerade nicht schon irgendwo im Bankgebiet. Also, wenn man das Hacker will, dann müsste man dann BAB oder sowas benutzen. Hauen wir also die Digis. Wir haben meistens eine Waage, also wenn man schon eine Digi connectet, dann kriegt man auch nur eine Connect-Meldung, dann muss man Monitor ständig auf die Digi connectet zu, damit man das sieht. Deswegen, denke ich noch was. Ja, gibt's noch?
Der letzte Frage, ja. Wie ist das mit den IP-Adressen in dem Moment? Muss man von seinem GPU und IP-Adresse wissen oder wird die bei GWP vereinbart?
Also, was wir jetzt gemacht haben, ist erstmal nur AX25. Also, wenn man jetzt das Packet-Board hier auf dem CB-Band und wenn man jetzt nicht gerade motorische Lizenz hat, dient ja meistens dazu, wenn man irgendwelche Fragen zu Konfigurationen und zu irgendeinem Programm hat, dass man eben Funkfernschreiben betreibt. Und da ist es in der Regel nicht üblich, IP zu verwenden, weil es einfach. Würde man so sagen, in Oberhand hat. Also sind sehr viele Protokolle und Verwaltungsinformationen davor und das Verhältnis zu Protokoll und Daten ist nicht so besonders gut. Also AX25 ist in der Regel nahezu optimal, es hat eine Fehlersicherung, es hat relativ wenig Oberhand und es werden auch Pakete erkannt, wenn eins verloren gegangen ist. Also es ist zwar nicht effizient, wie dann die verlorenen Pakete wiederholt werden, weil das Paket 3 ist verloren gegangen, dann wird eben nochmal alles wiederholt, auch wenn 5 und 6 angekommen sind. Wenn 7 mal denkt, ist da und zwischendrin die werden alle nochmal mit wiederholen. Das, also der Fehler, der bei der AX25-Protokoll beim Entwurf übersehen worden ist, also das bereits bestätigte Pakete, die nochmal wiederholt werden. Protokolldesign übersehen worden, dass es öffnet. Ja, also das ist nicht optimal. Aber sonst kann man sagen, dass AX25 optimal funktioniert. Es besteht in der Regel keine Notwendigkeit, IP zu machen. Zumindest auf dem CB-Band muss man sich überlegen, was man mit IP dann machen kann. Man kann den X-Storm machen. Man muss sich überlegen, was bei X-Storm passiert, dass bei jedem einzelnen Zeichen, das hier über GitHub geschickt wird, also im Extremfall ist zum Beispiel Emacs, was das gerne nimmt, dann wird mit jeder großer Position ein Paket abgeschickt. Und ehe das Paket nicht da ist, wird der großer Paket mit mehr weiter, weil er dann eine Session über die Verbindung bringt. Und das bringt nicht viel. Aber bei CB-Band kann man ja durchaus 6-7 Pakete ausstehen haben, und es dauert eine Weile, bis es bestätigt wird. Man schreibt die Musik dann 600 weg und irgendwann treiben dann die Pakete ein und dann ist irgendein Server, wenn der Server will, dass die Pakete bestätigt sind. Also, zum Punktanschein auf CB hat TCP-IP in dem Sinne nicht durchgesetzt. Es hat sich auch eins durchgesetzt, dass man die Adressen nimmt, die durch das Internet nicht registriert sind. Also 192.68 und die 10 Punkte ist wirklich. Also es gibt Adressfreiheit im SUSE-Handbuch sind die zum Beispiel drin, also die für das private Netz, die nicht gerade waren. Die nimmt man im CB-Band, weil im CB-Band sind sowieso Direktoren. Und da nimmt man solche Adressen. Hier in Chemnitz haben wir noch eine Regelung gemacht, dass wir Adressen verwenden von Funkamateuren, die in dem Adressbereich der Chemnitzer Funkamateure nicht gelegt sind. Also 44.130.89 ist der Adressbereich Chemnitz. Ich habe das also länger Zeit gemacht, IP koordiniert. Ich muss sagen, seitdem das Packet wollte und seitdem die mir FAU nicht mehr geht, weiß ich schon mal, wie ich die Leute erreichen soll. Also ich kriege keine Anfrage mehr, weil keiner anscheinend eine IP will und es liegt anscheinend daran, dass die E-Mail-Verbindung nicht mehr klappt. Ja, ich würde vorhin vorschlagen. Ich bin noch eine ganze Weile da, sicher auf 6, dass wenn man irgendwelche Fragen hat, ob man was gezeigt kann, wie das müssen wir dann drinnen machen. Ja, ansonsten, ja, also ich muss bei der Kunde gemeldet, CH1-Jube wäre halt hier ein Campingstage, da man jeden Abend da ist und das hinbiegt, wenn auch ein Erholtamp nicht will oder ein Funkgerät nicht will. Fakt ist aber, dass auch von mir keine eigenen Funkgeräte gemacht werden dürfen. Also das Amateure dürfen halt logischerweise keine Telefongeräte fahren und dürfen alles andere machen. Aber wenn irgendwas ist, wenn zumindest dass man den Fehler so weit einkreisen kann, nichts an der Antenne, nichts am Funkgerät, nichts am Mail, nichts an der Backup-Software oder am Modem, das können wir schon so weit einkreisen, dass man sagen kann, hier das und das muss man machen. Entweder Kabel oder was auch immer in der Leitung und Kompensation. Also müssen wir einfach mal connecten oder irgendwie E-Mail schicken. Und ja, ansonsten bin ich noch bis zum 6. Ich würde euch gerne vorgeführt, aber ich arbeite gerne mit dem Rechner, wo das alles installiert ist. Und ich kann hier auf den Rechner, die hier zur Verfügung steht, eh keinen Kernel übersetzen und das zeigen. Wir könnten es vorne mal probieren, wir könnten uns mal die Hinrede was Optionen mal anschauen. Also wer das möchte, können wir dann mal machen. Gut, würde erstmal das beenden.
Ja, was mache ich denn?